Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Das dritte Tausender-Turnier auf Sand läuft derzeit in Rom. Und wie wir es euch im letzten Podcast schon angekündigt haben, ist ja Philipp vor Ort. Und da haben wir gedacht, Dienstagabend, Alexander Zverev hat verloren, Jan-Lennard Struff hat gewonnen, Julia Görges hat gewonnen. Da müssen wir noch mal drüber sprechen. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wie ist es in Rom? Es regnet im Moment. Warum werden Turniere in solche regenreichen Gegenden verlegt?
Du spielst natürlich auf München an und die Beschwerden, die es gab über das Wetter dort. Das Wetter hier ist nicht viel besser, wobei man sagen muss, heute Mittag, so gegen 1 oder 2 Uhr, ich glaube, es sollen offiziell 19 Grad gewesen sein, aber die Sonne hat wirklich gebrettert. Es hat sich angefühlt wie 30 Grad und jetzt, als ich gerade nach Hause gegangen bin, da waren es vielleicht 11 Grad und regnerisch. Und morgen soll es ja sehr viel Regen geben oder sehr viel steten Regen hier geben. Und eigentlich schon die ganzen letzten Tage schwankt es hier zwischen netter Sonne und Gewitter und Regen. Also beste Wetter ist es nicht. Vielleicht müssen wir die Sandplatzsaison nach hinten verlegen.
Du bist in Rom seit ein paar Tagen schon, auch bei dem Turnier. Und wenn man nur die Fernsehbilder sieht, das haben Sie ja sicherlich einige schon die Fernsehbilder gesehen, auf der Zone, auf Sky, vielleicht auch auf WTA TV oder Tennis TV, dann macht dieses Turnier nach wie vor den Eindruck, eines der schönsten Turniere der Welt zu sein. Wir sprechen ganz häufig über den Pietrangeli Court, aber auch dieser Campo Centrale macht einen unwahrscheinlich schönen Eindruck, gerade weil die Tribünen so steil sind, der Grandstand sieht toll aus. Erzähl mal ein bisschen, die Stimmung scheint sehr, sehr gut zu sein, weil auch unglaublich viele Zuschauer da sind.
Na, es macht wirklich Spaß. Das einzige Mal, dass ich vorher hier war, war 2014. Es hat sich nicht so viel auf der Anlage verändert, aber das ist nicht unbedingt negativ. Man sieht ja sonst bei Tennisturnieren im Moment so fast so einen Wettlauf. Wer baut seine Tennisanlage am meisten zum Disneyland aus? Das müssen die Veranstalter hier überhaupt nicht machen, wer noch nicht hier war. Es liegt so ein bisschen im Nordwesten der Innenstadt, hinten oder quasi im Schatten des Olympiastadions, dieses Fußballstadions. Und da ist eben auf diese alte Foro Italico-Anlage, die durchaus noch einige Anleihen zum italienischen Faschismus besitzt, dieses Tennisturnier gebaut worden. Und was als erstes auffällt, sind unglaublich viele Menschen da. Montags waren es vor allem Schulklassen, heute waren sehr viele Touristen, Touristinnen da. Man hört relativ viel Englisch, man hört viel Französisch, man hört relativ viel Deutsch und ansonsten ja Italiener und Italienerinnen aller Altersklassen. Und das Schöne ist eben wirklich, du hast sehr dezidierte ja, Gebiete fast auf dieser sehr großen Anlage. Die Anlage ist wirklich groß, du hast angesprochen, du hast dieses Mammutstadion, wo da der schöne Vorteil ist, du sitzt sehr steil, du bist also wirklich nah dran am Geschehen. Direkt links dahinter, wenn man durchs Haupttor kommt, ist eben der Pietrangeli. Wunderschöner Court, macht einfach totalen Spaß, dort nur zu sitzen und Tennis zu schauen. Und dann kommen die Trainingscourts, die häufig sehr, sehr beliebt sind. Da muss man auch noch sagen, wir hatten heute auch noch einen Tweet. Hinterm Pietrangeli ist die quasi Spieler- und Spielerinneneingang. Und jedes Mal, wenn da jemand auch nur ein bisschen Bekanntes entlang kommen, brüllen sie alle und heute am meisten haben sie gebrüllt, als Fabio Fognini dort entlang ging. Es waren wirklich bestimmt 3-4 Minuten lang Sprechchöre von, naja, so 12- bis 16-Jährigen. Gut, dann haben wir das abgehakt. Wenn man dann quasi weitergeht, dann schaut man nach rechts auf diesen, ja, auf dieses Vogelnest. Das ist der Grandstand, der, glaube ich, letztes Jahr noch der Next-Gen's Court hieß, der hat denselben Vorteil wie der Zentrale. Einfach, du sitzt sehr steil, du bist sehr nah dran, du hast das Gefühl, du sitzt was auf dem Court drauf und dann gibt es noch einen Teil der Anlage, der, glaube ich, schon sehr lange existiert. Das sind so einzelne Courts, die nah beieinander liegen. Dort werden vor allem Doppelmatches gespielt, aber da haben auch so ja, Spielerinnen wie Frances Tiafoe oder aber zum Beispiel auch Julia Görges gespielt. Also große Anlage, schöne Anlage, extrem viel tennisbegeisterte Menschen. Es passt eigentlich alles, ein bisschen chaotisch, vielleicht wie man es erwarten würde, aber ansonsten macht das schon großen Spaß.
Und diese Plätze 1 und 2 beziehungsweise 3 und 4, dort kann man als Zuschauer dann zwei Plätze in Augenschein nehmen und auch das ist ziemlich toll.
Ja, vor allem die werden teilweise auch zum Training genutzt. Gestern zum Beispiel hat dort Rafael Nadal trainiert und wahrscheinlich haben sich Annalena Grönefeld und Demi Skurs gewundert, warum sie auf einmal so viele jubelnde Zuschauerinnen hatten und mussten dann nur noch links gucken. Da war dann Rafael Nadal. Da hatten sich alle nur hingesetzt, um Rafa zu gucken, und als der weg war, da war der Court dann auch, da waren die Zuschauerränge dann ziemlich schnell wieder leer. Aber ja, dort kann man quasi vier, na gut, im Endeffekt sogar sechs Courts für einen schauen.
Absolut. Also, das ist ein ganz, ganz tolles Turnier und ich könnte hier stundenlang mit dir noch weiter plaudern über die Anlage und über Pietrangeli und über die Statuen, die dann tatsächlich im faschistischen Regime von Mussolini dann aufgebaut worden sind und trotzdem heute immer noch unglaublich schön sind und schön anzuschauen. Aber wir müssen uns um das Sportliche kümmern und da gab es dann heute tatsächlich etwas, worüber wir vielleicht auch ein bisschen länger sprechen müssen. Der erste Auftritt und der letzte Auftritt von Alexander Zverev hier beim Turnier in Rom. Er hat letztes Jahr das Finale erreicht, in einem spektakulären Finale. Damals hatte er gegen Rafael Nadal verloren, hatte aber vorher fantastisch gespielt, hatte in Madrid gewonnen, in Monte Carlo das Halbfinale erreicht. Wir haben in den letzten Wochen sehr viel und sehr häufig über ihn gesprochen und haben natürlich auch über seine Krise gesprochen. Heute hat das vielleicht nochmal so einen kleinen Höhepunkt genommen. Natürlich hat er gegen Matteo Berrettini gespielt, der in Budapest gewonnen hatte, der das Turnier in München gewonnen hatte, der insgesamt mit einer extrem guten Form angereist war zu diesem Turnier. Und er hat am Ende das Spiel mit 5-7 und 5-7 verloren. Und hinterher gab es dann wirklich ganz großen Stress. Lass uns erstmal über das Sportliche sprechen. Du hast nicht ganz so viel gesehen, weil du, können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, weil du auf andere Spieler und Spielerinnen gewartet hast. Im ersten Satz, Zverev hatte lange Zeit ganz gut mitgehalten, aber sein Aufschlag war wieder das Problem, beziehungsweise dann auch die Vorhand. Mit der Vorhand hatte er zum Beispiel gleich seinen ersten Aufschlag abgegeben, kam dann zurück ins Spiel, hatte dann aber bei 5-6 den Aufschlag wieder abgegeben, 5-7. Genau das gleiche im zweiten Satz. Er kam wieder ran, er versuchte alles, aber er musste sich immer, immer durchkämpfen durch diese Aufschlagspiele. Wenn er seinen ersten Aufschlag durchgebracht hat oder seinen ersten Aufschlag brachte, machte er über 90% der Punkte. Das Problem war, es kam nur jeder zweite erste Aufschlag. Von daher konnte er damit auch nicht genug Punkte machen und man sah ihm die Unsicherheit an. Und am Ende gewann Matteo Berrettini mit 7-5 und 7-5. Du hast jetzt Highlights gesehen. Die Unsicherheit ist Alexander Zverev sehr, sehr gut anzusehen.
Ich hatte auch die Chance, so das Ende des ersten Satzes quasi aus dem Augenwinkel zu sehen, weil dort ein Fernseher aufgebaut war, wo ich am Warten war. Wenn man das Match jetzt, denke ich, loslöst aus dem Kontext, den wir jetzt aus den letzten Wochen haben, dann war es nicht unbedingt schlecht, denn du hast es angesprochen, wir dürfen nicht vergessen, Berrettini, sicherlich einer der 10 überzeugendsten Spieler, die wir in dieser Sandplatzsaison hatten. Heißt nicht besten, aber überzeugendsten, weil er konstant gute Resultate gebracht hat. Er spielt im Moment so ein bisschen das, was man vielleicht auf höherem Niveau einst von Miloš Raonic auf Sand erwarten konnte. Eben jemand, der groß ist, der kompakt ist, der seinen Aufschlag zu nutzen weiß, für den die Größe nicht unbedingt ein Hindernis ist, der jetzt nicht das Besondere von einem Alexander Zverev besitzt, der aber einfach konstant gute Leistung bringen kann. Und das hat man im Match gesehen, aber der Kontext ist eben ein anderer. Der Kontext ist, dass Alexander Zverev in dieser Schwächephase drin ist, dass er ein gutes Turnier in Madrid hat, wenn man jetzt den vielleicht dritten Satz von Tsitsipas oder von der Niederlage gegen Tsitsipas ausnimmt, der aber natürlich trotzdem, das Ding ist, sagen wir so, wenn man in der Krise ist, dann bedingt ja eins das andere. Und so wirkt es halt immer bei ihm. Oder so wirkt es im Moment bei ihm. Und das ist der Kontext des Ganzen. Und wie gesagt, kontextlos fand ich, war es keine schlechte Leistung. Er ist auf jemanden getroffen, der heute besser war. Wir müssen nicht darüber sprechen, dass er eigentlich das höhere Niveau hat als ein Berrettini. Aber der Kontext, der macht es halt.
Der Kontext macht es halt. Ich habe jetzt gerade eben gesagt, er hätte München gewonnen. München war ins Finale gekommen, gegen Christian Garin verloren. Aber er ist mit einer Bilanz von 12-1 aus seinen letzten 13 Matches hierher gekommen. Das müssen wir noch dazu sagen. Er hatte Budapest gewonnen. Vorher hatte er noch einen Challenger gewonnen auf Sand. Also er ist einer der Informspieler in diesem Jahr. Das Spiel ist 5-7 ausgegangen und eigentlich ging es erst hinterher los. Die Pressekonferenz von ihm, die war relativ kurz, weil keine deutschen Journalisten da waren. Wie gesagt, du warst woanders, du wolltest auf andere Spieler und Spielerinnen warten und konntest nicht in die PK, beziehungsweise hast es zu schnell spät mitbekommen. Er war dann bei Moritz Lang von Sky, unserem Kollegen von Sky, der ihn interviewt hat. Und der hat ihn natürlich nach dem Sportlichen gefragt. Und da hat Alexander Zverev zum Beispiel zu Protokoll gegeben, bei Wind bin ich einer der schlechtesten Spieler, die es in den Top 10 je gab. Ich habe das nicht als Entschuldigung aufgefasst, sondern als für ihn in dem Moment, in der Enttäuschung, so ein bisschen Bestandsaufnahme des Tennis, was er im Moment spielt. Und dass er bei Wind einfach Probleme hat. Er ist dann aber noch weitergegangen. Er hat gesagt, ich bin auf den Platz gegangen und war komplett tot. So kannst du nicht auf den Platz sehen, so kann ich nicht auf den Platz gehen. Ich musste andere Dinge hier machen. Und dann hat er so ein bisschen, ja nicht aus dem Nähkästchen erzählt, sondern so ein bisschen erzählt, was los war. In den letzten Tagen hatte er wohl viele Termine, die ihn wohl ausgelaugt und geschlaucht haben. Und wenn man eins und eins zusammenzählt, dann kommt natürlich diese Geschichte rund um seinen Manager und rund um die Trennung zum Beispiel von seiner Freundin in den Sinn, wenn man darüber redet. Und da scheint es dann in den letzten Tagen Termine gegeben zu haben, die ihn so geschlaucht haben, dass er heute eigentlich nicht hätte auf den Platz gehen sollen, seiner Meinung nach. Er hat hinterher das Spiel gemacht, er wollte kämpfen, er hat ja alles versucht. Ich habe das komplette Match gesehen und er hat ja alles versucht, aber es hat am Ende nicht gereicht. Und er war wohl, so hört man, war er wohl vorher schon überzeugt, dass er dieses Match nicht gewinnen wird. Insgesamt war das hinterher ein Interview, was ich sehr bemerkenswert fand. Und was so ein bisschen tiefer geht als das, was wir in den letzten Tagen und Wochen gehört haben.
Es war generell eben nach dem Match eine erstaunliche Sache. Das ging innerhalb von Minuten. Und darum, normalerweise dauert das ein bisschen, bis jemand auf einer Pressekonferenz ist. Das zieht sich häufig eine halbe Stunde, eine Stunde. Und da ging alles ganz schnell. Und es gibt aus dem englischen Transkript auch nur eine einzige Frage, die er auch in, naja, vielleicht 8 bis 10 Worten eben beantwortet. Und danach macht er dann eben das Interview mit Moritz Lang. Moritz hat ja dann eben auch so ein bisschen die Sachen auf seinem Twitter-Feed dazu verbreitet. Ihr, die hier zuhört, habt es wahrscheinlich auch alles schon gesehen, habt euch einen Eindruck davon machen können, wie dieses Interview gelaufen ist. Und es ist definitiv erstaunlich, erstmal diese Aussage mit dem Windspielen, das erinnerte so ein bisschen daran, als er damals die schlechte Phase, ich glaube, in der späten Saison 2017 hatte und dann, glaube ich, auch mit dir unter anderem in Rotterdam sprach und sagte, nee, das war quasi nicht ein eines Top-10-Spieler würdiges letztes halbes Jahr. Also ich glaube, er neigt manchmal dann auch dazu, seine Enttäuschung dann auch durchaus drastisch auszudrücken, selbst wenn, na gut, wir sowieso alle nicht belegen können, ob einer der schlechtesten Windspieler aller Zeiten ist. Es ist ja auch häufig so ein bisschen was, in das viele hineinwachsen über die Zeit, wo sie sich dann so ein bisschen wohler fühlen mit der Zeit. Ich denke, er hätte durchaus die Anlagen, um einigermaßen okayer Windspieler zu werden, ja. Und dann eben die andere Geschichte. Das hatte mir dann der Moritz, der ist ja eben auch hier auch nochmal aus seiner Sicht geschildert, so die ganze Aussage, dass er da eben nicht auf den Platz gegangen ist. Ich glaube, er hat es ja unprofessionell von ihm und seinem eigenen Team genannt. Ist natürlich eine erstaunliche Aussage. Er war nicht bereit, das weiter zu elaborieren und zu erklären, was er damit genau meinte. Kann man wahrscheinlich auch nicht erwarten. Hat dann auch angekündigt, ein paar Tage den Schläger erstmal nicht mehr in die Hand zu nehmen. Kann gespannt sein, wie er zu den French Open fährt. Vielleicht haut er da jetzt wirklich die ganz große Überraschung raus, weil nun gar kein Druck ist. Ich glaube, da müssen wir nicht viel drüber reden. Oder vielleicht geht die Krise auch noch ein bisschen weiter. Er ist auf jeden Fall im Moment unter den Top-Herrenspielern so ein bisschen der spannendste Fall.
Er ist auf jeden Fall auch im Moment unter den Top-Spielern so ein bisschen der Formschwächste, gerade unter diesen Top 10, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Er hat im Moment einfach nicht die Form. Er hat sie auf der kompletten Sandplatzsaison nicht und es scheint im Moment Dinge zu geben, abseits des Platzes, die ihn nicht zu 100% auf dem Platz sein lassen. Und ich fand diese Aussagen auch bemerkenswert. Er hat zum Beispiel jetzt in den letzten Tagen hat er mal eine Aussage gebracht, die ich auch ganz interessant fand, wo er gesagt hat, die letzten Jahre habe ich eigentlich immer nur Tennis spielen müssen. Ich habe geschlafen, es wurde, der Rest hat man sich darum gekümmert und ich musste nur schlafen, trainieren und dann auf den Platz gehen. Ich hatte das beste Leben der Welt und alles war gut. Und im Moment habe ich das halt nicht und im Moment klappt es so nicht mit meinem Spiel. Und deswegen ist das im Moment eine Geschichte, die ihn sehr, sehr beschäftigt. Ich weiß nicht zu 100%, was, oder wir wissen beide nicht zu 100%, was da hinter den Kulissen abläuft. Ich kann mir nicht zu 100% vorstellen, dass er alle seine geschäftlichen Termine jetzt selber wahrnehmen muss. Dafür gibt es sicherlich auch noch andere Leute außerhalb des Managements. Was halt sicher zu sein scheint, ist, dass er im Moment außerhalb des Platzes Dinge hat, die ihn daran hindern, sein bestes Tennis zu zeigen, beziehungsweise auch topfit zu diesen Turnieren anzutreten und zu seinen Matches anzutreten.
Eine der Sachen, die ja immer auch wieder erstaunlich war im Herrentennis in den letzten 10 Jahren, war ja eben, dass diese Big Four, also Djokovic, Federer, Murray, Nadal, auch eben so ein bisschen alle in diese Rollen hereingewachsen sind, dass sie fast so ein bisschen Botschafter des Tennis waren und dass sie zeitgleich aber fast so ein bisschen jeweils kleine Imperien aufgebaut haben, abseits ihres eigentlichen Tennisspiels, und dass sie eben in der Lage waren, all das miteinander zu kombinieren. Das hatte sicherlich damit zu tun, dass alle vier in der Lage waren, sich so fast ein bisschen gegenseitig zu inspirieren, aber sie hatten wahrscheinlich auch alle so ein bisschen ein besonderes Talent dafür, eben genau das zu bewerkstelligen oder eben das alles unter einen Hut zu bekommen. Und das ist jetzt wahrscheinlich fast ein bisschen eine kleine Wand, gegen die Zverev gelaufen ist. Und das kann natürlich sein, dass ihn das noch ein bisschen länger beschäftigt. Aber du hast gesagt, wir haben schon häufig über ihn gesprochen. Wir hatten ja diese kleine Sonderausgabe aus München, unter anderem mit Moritz, und Florian Herr war auch dabei, wo wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, dass man auch den langfristigen Blick auf das Ganze nicht verlieren sollte. Und die Karriere von Zverev geht nicht so einfach dahin. Sie wird auch nicht so einfach dahin gehen, selbst wenn er im Moment schon in einer kleinen Krise zu stecken scheint.
Er hat jetzt 12 Tage Zeit bis zu den French Open. Er wird, wenn es am schlechtesten läuft für ihn, werden Stefanos Tsitsipas und Kei Nishikori noch an ihm vorbeiziehen. Das heißt, er wird schlechtestenfalls an 7 gesetzt sein. Er wird dann immer noch auf der Zahl zwischen 5 und 8 gesetzt sein, aber er kann halt im Viertelfinale schon auf einen der großen 4 treffen, Djokovic, Nadal, Federer und Thiem. Das verschlechtert die Situation an sich für ihn ein bisschen, allerdings muss er erstmal ins Viertelfinale kommen. Und das, glaube ich, ist in der nächsten Woche dann erstmal das große Ziel, überhaupt ein paar Runden zu überstehen und sich vielleicht dann auch wieder das Gefühl zu herzustellen, dass er diese Matches überhaupt gewinnen kann. Und vielleicht ist ja Best of 5 sogar etwas ganz Gutes für ihn, dass er sich in diese Matches dann wirklich reinbeißen kann.
Und sind wir ehrlich, ein Viertelfinale, glaube, damit würde er zufrieden abreisen. Ja. Außer er würde da jetzt gegen einen richtigen Außenseiter spielen, weiß ich, Laszlo Djere oder so. Und dann verliert er das, dann wäre es wahrscheinlich bitter. Aber wenn er dort gegen Thiem oder gegen, weiß ich, wen ausscheidet, dann denke ich, ist das überhaupt kein großes Problem. Und er würde das eher als Erfolg wahrgenommen und als stabilisierend. Und es wäre natürlich ein bisschen die Ironie der Geschichte, wenn es jetzt auf der Tour nicht so richtig läuft, aber er dann so ein bisschen den Teil der Saison mit einem guten Grand-Slam-Resultat rettet, wo es doch eigentlich immer andersrum war. Also es wird auf jeden Fall spannend mit Alexander Zverev in den nächsten Wochen.
Und wir können sagen, Matteo Berrettini ist auf jeden Fall einer, auf den wir achten müssen, der höchstwahrscheinlich dann auch bei den French Open gesetzt sein wird. Er wird jetzt auf entweder Albert Ramos Vinolas oder Diego Schwartzmann treffen, die noch aufeinandertreffen werden. Wir haben natürlich heute auch noch ein paar andere Matches erlebt. Wir müssen jetzt nicht Herren und Damen getrennt voneinander sehen, sondern können tatsächlich dann auch über Julia Görges sprechen, die heute ihren ersten Auftritt hatte und die einen sehr, sehr guten Auftritt hatte. Gegen Su Weishe hat sie bislang einmal erst gespielt, das war 2018 in Auckland. In Auckland spielt sie immer gut, Julia Görges. Und letztes Jahr hatte sie gegen Su Weishe in 2 Sätzen gewonnen. Su Weishe hat aber seitdem eine erstaunliche Entwicklung gehabt und Julia Görges in den letzten Wochen Verletzungsprobleme. Aber sie hat hinterher zu der WTA gesagt, ich bin seit Donnerstag schmerzfrei. Und das hat man in ihrem Spiel gesehen. Sie hat gegen Su Weishe eine sehr überzeugende Leistung gebracht und hat in 2 Sätzen gewonnen. Und Julia Görges schien hinterher sehr zufrieden zu sein nach diesem Match, weil hier hat sie wirklich nicht viel falsch gemacht und Su Weishe ist eine so gefährliche Gegnerin. Vielleicht nicht unbedingt zu 100% auf Sand, aber auch da hat sie schon gute Gegnerinnen geschlagen.
Ja, du hast gerade erwähnt, dass ich eigentlich auf ein anderes Interview gewartet habe. Es wäre Julia Görges gewesen, aber sag mal so, es hat ein paar Missverständnisse gegeben auf dem Weg zwischen mir und der betreuenden Person, die das Interview organisiert hätte. Und so kam es leider nicht dazu. Aber wenn sich das in dieser Woche noch ergibt, dann werden wir natürlich mit Julia Görges sprechen. Und dann gibt es das hier auch an dieser Stelle zu hören. Ich hatte vielleicht 15, 20 Minuten von dem Match gesehen, bevor ich zu einem anderen Match gewechselt bin. Das war so ein bisschen diese Phase Anfang des ersten Satzes, wo Görges unglaublich viele Breakbälle hatte, aber Jay die dann abwehren konnte. Da merkt man schon, okay, Görges hat hier den Power-Vorteil. Der Belag ist einfach zu langsam, als dass Jay so ein bisschen ihr richtiges Konterspiel aufziehen kann. Und es kommt Görges schon entgegen, einfach weil sie in der Lage ist, durch diese Abwehr durchzuschlagen im wahrsten Sinne des Wortes, aber Higier hat dann alles versucht, was man so erwarten kann. Kam ans Netz, hat gekontert, hat die Bälle ganz flach gemacht, hat die erstaunlichsten Winkel rausgeholt. Aber Görges blieb zu dem Zeitpunkt ruhig und man konnte annehmen, dass sie das Match vermutlich gewinnen würde, wenn es ihr nicht ganz entgleiten würde. Und das war eine gute Leistung. Das war so ein bisschen die Görges, an die wir uns über die letzten 2 Jahre gewöhnt haben. Und hätte ich die Chance bekommen, mit ihr zu sprechen, ich hätte sie auch gefragt, warum es bisher eigentlich in Rom nicht so geklappt hat. Natürlich Stuttgart und Madrid, wo sie so die besten Sandplatzresultate bei großen Turnieren hatte. Das sind beides recht schnelle Belege. Auch Paris kann schnell sein. Und was man hier in Rom gemerkt hat, der Sand ist um einiges langsamer, als man das von den anderen Turnieren gewohnt ist. Aber eigentlich sollte sie dort durchaus gut aufspielen können, weil sie genug Zeit am Ball bekommt. Aufschlags hier immer noch relativ gefährlich. Das haben wir jetzt bei einigen Spielern und Spielerinnen gesehen, dass man den Court doch einfach schön öffnen kann. Und eigentlich sollte ihr das entgegenkommen. Es hätte mich interessiert, warum sie denkt, dass es hier in der Vergangenheit noch nicht so richtig geklappt hat.
Vielleicht hast du ja noch die Möglichkeit, mit Julia Görges zu sprechen. Morgen Abend wird sie gegen Mihaela Buzanescu spielen, auf dem Pietrangeli als letztes Spiel. Vielleicht tatsächlich schon unter dem Flutlicht. Das wäre dann ja auch nochmal eine sehr schöne und stimmungsvolle Atmosphäre. Morgen ist übrigens ein Tag, der ja so auch so ein bisschen süß-sauer aufgenommen worden ist von vielen, weil morgen spielt Roger Federer. Erstens mal Majestätsbeleidigung. Roger Federer muss um 11 Uhr antreten. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen.
Aber, und das hat ein Kollege zu mir gesagt, vielleicht hat Roger Federer auch auf die Wettervorschau geguckt. Und ab 2 Uhr soll es hier durchregnen. Und da sind sich eigentlich alle einig. Die nächsten 6 bis 8 bis 10 Stunden ist Dauernieselregen angesagt. Also man kann spekulieren, ob ihm das alles sehr bewusst war, aber vielleicht ist es auch nur ein Zufall. Es war auf jeden Fall erstaunlich. Ich hatte es gesehen, hatte dann aber auch nochmal aufs Wetter geschaut und habe gesagt, ha, wer weiß es schon.
Roger Federer spielt auf jeden Fall gegen Joao Sousa morgen. Und eine Nebennotiz ist, dass die Preise für diesen Mittwoch verdoppelt worden sind. Und das war mit einer spektakulären Begründung hinterlegt. Der Turnierdirektor hat dann gesagt, ja, wir wollten die Leute ehren und wir wollten die Leute ein bisschen bevorzugen, die schon Karten vorher gekauft hatten. Und deswegen haben wir die Preise verdoppelt. Sie haben gewusst, dass Roger Federer an diesem Mittwoch spielen wird und für diesen Mittwoch haben sie die Preise dann verdoppelt. Ich fand die Ausrede tatsächlich ein bisschen doof.
War sie auch. Er wurde ja danach gefragt, Novak Djokovic wurde danach gefragt. Keiner hat sich natürlich getraut, so richtig zu sagen, komm, was für eine Scheißaktion. Aber es klang bei beiden durch und die Begründung ist natürlich, das klingt so fast so ein bisschen nach schöne neue Welt. Also ich glaube, da gibt es kein Vertun. Das war bitter für diejenigen, die sich dann noch ein Ticket auf diesem Weg gekauft haben. Hoffen wir für alle, dass sie es wenigstens morgen zu sehen bekommen und der Regen nicht den ganzen Tag anhält.
Ja, also Joao Sousa gegen Roger Federer morgen das erste Match auf dem Campo Centrale. Wir können aber nochmal zurückgehen auf ein Match von heute und das war auch wieder ein spektakuläres Match. Und da ist mal wieder Jan-Lennard Struff inbegriffen gewesen. Jan-Lennard Struff traf heute in seiner ersten Runde auf Grigor Dimitrov. Grigor Dimitrov, der jetzt gerade den Coach gewechselt hat. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, der jetzt von Radek Stepanek betreut wird. Quasi heute unter neuer Flagge segelnd war er angetreten. Und Jan-Lennard Struff spielte gut. 6-4 hatte er den ersten Satz gewonnen. Im zweiten stand es 5-5 und da hatte er 2 Breakbälle gegen Grigor Dimitrov. Die konnte er nicht verwerten. Dimitrov gewann die nächsten beiden Spiele und führte dann auch 3-1 im nächsten Satz und hatte bei Aufschlag von Jan-Lennard Struff auch noch 30-40 einen Breakball. Von da an hat dann Struff 17 der nächsten 18 Punkte gemacht, hat quasi fehlerlos gespielt und hat den dritten Satz 6-3 gewonnen. Und das unterstreicht so ein bisschen eine etwas strange Saison von Jan-Lennard Struff. Weil man hat ein bisschen das Gefühl, je besser die Gegner sind und je besser platziert die Gegner sind, desto besser spielt er auch. Weil er hat einige Top-10-Siege in diesem Jahr schon gehabt. Gut, Grigor Dimitrov ist im Moment nicht in der Form. Und trotzdem muss man Dimitrov erstmal schlagen in 3 Sätzen. Das ist eine komische Saison für Jan-Lennard Struff.
Ich hatte ja noch mit ihm gesprochen, das hören wir sicherlich gleich noch. Und hatte ja auch gesagt, es fühlt sich an, als hätte er ein neues Level erreicht. Aber es bestätigt sich natürlich noch nicht vollkommen in den Resultaten, weil einfach Niederlagen dann wiederum dabei sind gegen Gegner, von denen man erwarten könnte, dass er die wahrscheinlich schlagen wird. Aber auf der anderen Seite sammelt er eben auch A, richtig gute Matches gegen wirklich klasse Gegner und teilweise eben auch Siege gegen diese Spieler. Und heute gegen Dimitrov war, ich hatte Teile des Matches zumindest vor Ort gesehen, war selten das Gefühl da, dass er das wirklich verlieren würde. Die ersten ja, ein, drei Viertelsätze war einfach der bessere Spieler. Da glaube ich, ja, also das bedarf gar nicht so einer tiefen Analyse. Dimitrov schien so ein bisschen neben sich zu stehen. Struff war derjenige, der das Tempo vorgegeben hat, der einfach wesentlich aggressiver war, der sicherer aber auch in seinem Spiel war. Und dann ist es ihm komplett entglitten, als er die beiden Breakbälle bei 5-5 nicht nutzen konnte. Da war ein bisschen unglücklicher Ball dabei, wenn ich das korrekt aus meiner Position gesehen habe. Und da waren dann so ja, 15 Minuten, wo Dimitrov das an sich gezogen hat. Dimitrov hatte auch das Publikum komplett hinter sich. Sehr beliebter Spieler hier in Rom. Ich hatte ihn gestern schon doppelt spielen sehen. Da haben sie wirklich in Zehner reingestanden, um ihn zu schauen. Und dann hat Struff das wieder an sich gezogen. Und man ahnt mittlerweile, was das Potenzial von Struff ist. Nämlich, dass er, denke ich, irgendwann in den nächsten 2-3 Jahren mal gesetzt sein könnte bei einem Grand-Slam-Turnier. Aber er kann es eben immer, oder er kann es noch nicht komplett umsetzen in jedem Match. Aber er hat so ein bisschen seinen Leistungshorizont erweitert.
Er hat auf jeden Fall seinen Leistungshorizont erweitert. Und er hat häufiger in diesem Jahr hat er diese Siege drin und die sind wirklich ganz, ganz hervorragend. Und wie gesagt, du hast es schon angesprochen, du hast mit ihm nach dem Spiel gesprochen. Einer der Spieler, die du getroffen hast, wo es geklappt hat mit dem Interview. Und das hören wir jetzt dann mal.
Das ist sicherlich eine Leistung, mit der Sie schon zufrieden sein werden, oder?
Ja, ich bin happy, dass ich gewonnen habe. Grigor zu schlagen ist gut, also sehr guter Spieler. Ich habe Monte Carlo noch gegen ihn verloren, deswegen sehr wichtig, dass ich den Matchshot gewinnen konnte.
Und dann war die enge Situation im zweiten Satz. Sie hatten die beiden Breakbälle. Dann droht es ihnen noch fast wegzurutschen, aber sie holen es am Ende noch. Ist es dann nochmal, gibt es nochmal so ein klein bisschen mehr Genugtuung oder egal, Hauptsache Sieg?
Ja, also unterm Strich zählt der Sieg, egal wie. Aber natürlich wäre es, ja, ich hatte die Chance im zweiten Satz das Break zu machen, habe den nicht genutzt. Das hat mich schon sehr geärgert. Das hat auch ganz kurz an mir genagt, das hat man, glaube ich, gemerkt. Erstes Game im dritten breakt er mich und es ist halt sehr wichtig, dass er direkt wieder zurückkommen konnte. Also da bin ich sehr happy mit, und dass ich das nach dem kleinen Hänger auf jeden Fall wieder umbiegen konnte. Das war echt sehr, sehr wichtig für mich.
Sie haben heute auf einem der vielleicht besondersten Courts gespielt, die es im Tennis gibt, im Pietrangeli, der so ein bisschen den Ruf hat, so wow, das ist so der Fan-Court schlechthin. Empfinden Sie das auch so, wenn Sie da spielen?
Sehr schöner Court. Ich wusste nicht, ob das ein Fanruf hat, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall, es war rappelvoll, es war top. Es ist auch sehr schön die Anlage gemacht, dass man oben geht und nach unten auf den Courts rausschauen kann. Da kann man sich oben noch dran stellen, das ist wirklich toll. Dann die ganzen Statuen noch außenrum, also wunderbarer Platz, ja.
Ich nehme an, das Turnier in Rom generell einfach eins, was Ihnen gefällt, oder?
Sehr gutes Turnier, wirklich perfekt. Also es ist, die Bedingungen sind sehr gut hier. Ja, also es ist sehr, sehr toll hier zu spielen. Die Fans sind alle euphorisch und peitschen einen nach vorne. Heute waren sie natürlich ein bisschen mehr auf der Seite von Grigor, aber es ist völlig okay.
Ja, nochmal kurz zurück zu Ihrem Jahr. Man hat so ein bisschen das Gefühl, Sie hätten schon nochmal einen Schritt gemacht. Also wenn Sie so ein bisschen den wirklich großen Namen etwas mehr auf Augenhöhe begegnen würden, das vielleicht auch selber fühlen. Eine gute Bilanz gegen Top-20-Spieler in diesem Jahr. Haben Sie das, ist das ein Empfinden von außen oder ist das bei Ihnen auch so?
Nee, ich spüre das auch. Ich habe gutes Jahr gegen ihn gespielt, habe sehr viele gute Leute geschlagen. So viele gute Leute habe ich noch nie am Stück geschlagen. Das zeigt mir auch, dass unsere Arbeit, die wir reinsetzen mit meinem Team, dass das Früchte trägt. Und ich bin sehr happy mit der Entwicklung und ich versuche mal, den Chilisch auch zu schlagen. In Madrid habe ich gegen ihn verloren und es wird ein sehr toughes Match wieder und ich freue mich sehr drauf.
Gibt es ein spezifisches Ziel oder einfach so weitermachen und dann wird das schon irgendwie passieren?
Nein, ich habe schon Ziele, aber die belasse ich meistens bei mir im Team und natürlich möchte ich weiter erfolgreich spielen und morgen Ziel schlagen, das ist die nächste Aufgabe.
Ja, noch eine Frage zum Doppel, das war ja schon ein Fokus am Anfang des Jahres, jetzt hat es ein paar Niederlagen mit Ben McLachlan gegeben, bleibt das weiter im Fokus oder rutscht das so ein bisschen weg jetzt?
Nee, das bleibt weiter im Fokus, es war natürlich ein bisschen bitter, dass wir jetzt die Niederlagen jetzt gezogen haben. Wir haben in Dubai Finale gespielt beim 500er, was sehr gut war. Wir haben in Auckland das Turnier gewonnen, was ein super starkes Jahr war. Jetzt die letzten Spiele liefen nicht so gut, aber wir werden weiter dranbleiben und weiter Gas geben, dass es wieder besser wird. Aber ich spiele auf jeden Fall noch, habe immer noch Fokus auf Doppel, sonst würde ich es nicht spielen.
Ja. Vielen Dank.
Struff war relativ kaputt.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man hört es in den Antworten. Er schaute auch ein bisschen platt dahin. Wie gesagt, es waren ein bisschen komische Bedingungen heute, weil es doch sehr warm zwischendrin war, aber es war windig, es war schwül. Das, denke ich, war schon ziemlich erschöpfend für die Beteiligten. Viele der Spieler, Spielerinnen sahen ein bisschen platt heute aus und es war, ja, man merkte ihm an, dass er ein bisschen mitgenommen war. Und er hatte dann, glaube ich, auch noch eine Autogrammstunde zwischendurch bei einem Sponsor, bevor er das Interview mit mir gemacht hatte. Also, da war einiges los bei Jan-Lennard Struff und in der Theorie müsste er morgen ja auch wieder spielen.
Genau, drittes Match morgen auf dem Court 1 gegen Marin Cilic. Marin Cilic hat heute mit seinem Gegner keine Probleme, einem italienischen Wildcard-Inhaber. Marin Cilic ist ein Spieler, den er im Moment schlagen kann, weil Cilic ist verwundbar.
Ah, der hat eine Bilanz von 1-2. Glaube ich, gegen ihn und die Niederlage, die er gegen ihn in diesem Jahr hatte, war auch eine enge Geschichte, müsste Monte Carlo gewesen sein. Also ihm ist das auf jeden Fall zuzutrauen. Cilic ist natürlich der bessere Struff, aber Struffs Form ist auf jeden Fall etwas stabiler. Also ich halte es für möglich, würde Cilic vielleicht so als 60-40 Favoriten sehen.
Wir werden es sehen und wir werden natürlich dann in den nächsten Tagen entweder noch einmal hier mit einem kleinen Zwischenruf oder dann am Sonntag in unserem regulären Podcast darüber sprechen. Wie gesagt, morgen soll es nochmal regnen, aber insgesamt soll es im Ende der Woche soll es dann noch aufwärts gehen. Aber wir können jetzt schon wieder sagen, nach 2 Tagen nur, da ist schon wieder richtig gut Stimmung drin in der ganzen Bude. Also insgesamt in dem Turnier.
Ja, ist halt einfach sehr viel los. Und ich glaube, was man im Moment merkt, die Dichte ist richtig hoch. Und wenn man so über einen Spielplan wie morgen guckt und schaut, wo teilweise die großen Namen untergebracht sind, zum Beispiel so ein Match wie Bencic-Mladenovic, das ist irgendwie, glaube ich, auf einem 5. oder 6. größten Court der Anlage. Simona Halep spielt auf dem Pietrangeli, also dem 3. größten Court der Anlage, vielleicht, um es einfach für die Rumänen zu machen, aber auch einfach, weil so viele gute Spieler und Spielerinnen im Moment unterwegs sind. Und in der Dichte, glaube ich, können wir uns in keinster Weise beschweren, was mit dem Tennis passiert.
Sollte es morgen das Wetter zulassen, werden die Zuschauer auf dem Campo Centrale Roger Federer, Rafael Nadal, Naomi Osaka, Novak Djokovic und Annette Kontaveit-Maria Sakkari erleben. Das ist schon mal ein Tag, der es in sich hat. Dominic Thiem gegen Fernando Verdasco morgen. Das zweite Spiel auf dem Grandstand. Fabio Fognini spielt auf dem Grandstand. Der hatte sein erstes Spiel noch auf dem Campo Centrale gehabt. Joe Konter gegen Sloane Stephens auf dem Pietrangeli und du hast es gesagt, auf dem Court 2, Mladenovic gegen Bencic, Kristina Mladenovic, die heute eine sehr gute Leistung gezeigt hat, gegen Caroline Garcia. Da geht's richtig aufwärts für Mladenovic, nachdem sie jetzt ein paar Wochen mit Sascha Bajin zusammenarbeitet.
Und er hatte ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es nicht für unmöglich hielte, dass Mladenovic die French Open gewinnt. Das, denke ich, ist im Moment noch nicht komplett realistisch. Aber wenn er natürlich Ähnliches mit ihr schafft, was er mit Osaka zustande gebracht hat, dann könnte es zumindest wieder in die Top 10 zurückgehen.
Wir werden es sehen und wir werden es natürlich hier dann auch bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge berichten. Das war unser erster kleiner Überblick über das Turnier in Rom. Es ist ein tolles Turnier. Schaut rein bei Sky, bei der Zone, bei Tennis TV oder bei WTA TV, was ihr auch immer als Streaming-Partner habt beziehungsweise als Abo habt. Philipp wird morgen dann wieder auf der Anlage sein, auch in den nächsten Tagen immer mal wieder vorbeischauen und wir werden dann natürlich auf Chip in Charge, @ChipInCharge auf Twitter dann berichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies.
Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit TennisTourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.